NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen. Wie bekommt man bei der EU ein Gesetz auf den Weg? Und wo tagt nochmal das Parlament? Fragen, die beim Escape-Spiel Asteroidenalarm der Volkshochschule Hannover beantwortet werden. Schüler und Schülerinnen sollen bei diesem Spiel die Welt retten und nebenher verstehen, wie die Europäische Union funktioniert. Und dazu begrüße ich gleich unter anderem den Projektleiter der Spielentwicklung, Christian Geiselmann von der Volkshochschule Hannover. Und dann nehmen wir Sie mit ins Otto-Modersohn-Museum in Fischerhude. Es feiert seinen 50. Geburtstag. Zum Jubiläum zeigt das Museum nun auch das weniger bekannte Frühwerk des Künstlers. Und wir haben mit der Enkelin und Besuchern in Fischerhude gesprochen. Einen schönen Dienstag. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie bekommt man eigentlich bei der EU ein Gesetz auf den Weg? Oder wo tagt nochmals das Parlament? Das sind Fragen, vor denen Schülerinnen und Schüler beim Escape-Spiel Asteroidenalarm der Volkshochschule Hannover stehen. Bei Asteroidenalarm geht es darum, die Welt zu retten und nebenher zu verstehen, wie die Europäische Union funktioniert. Und ich freue mich jetzt sehr, dazu den Projektleiter der Spielentwicklung Christian Geiselmann von der VHS Hannover hier im Kulturspiegel zu begrüßen, und mit dabei ist Eileen Horata, Pädagogin in der Erwachsenenbildung. Herzlich willkommen im Studio.
Guten Tag.
Hallo.
Kannst du uns vielleicht mal kurz in dieses Escape-Spiel Asteroidenalarm einführen, Christian? Worum geht's da genau?
Viele Bürger in der EU haben ein bisschen ein Problem damit zu verstehen, wie die EU als Institution funktioniert. Die EU ist für viele sehr weit weg. Man kennt vielleicht so ein bisschen, wie Politik gemacht wird auf der Gemeindeebene, im Stadtrat oder so. Man kennt aus den nationalen Medien vielleicht, wie Regierung funktioniert im eigenen Land. Aber was da in Brüssel passiert, ist für viele so ein rätselhaftes Ding. Und oft wird dann auch allerlei behauptet, was nicht stimmt. Die Bürokratie sei so groß oder es sei ein undemokratisches Monster. Solche Dinge wurden ja gerade in den letzten Jahren viel verbreitet. Wir haben uns überlegt, wie können wir Leuten ein bisschen helfen, zu verstehen, wie die EU eigentlich funktioniert, und haben deswegen ein Spiel entwickelt. Die Idee war, mit einem Spiel kann man sich diesem sehr trockenen, abstrakten, sperrigen Thema mit Spaß und Freude nähern. Und wir haben uns dann entschieden, ein Escape-Spiel zu machen.
Das ist ja ganz spannend, diese Escape-Spiele. Die gibt es ja in vielen Bereichen. Eileen, du bist schon häufiger dabei gewesen und du bist auch demnächst und begleitest dieses Escape-Spiel. Erzähl mal, wie läuft das ab?
Es ist so, dass wir am Anfang einen kleinen Einstieg haben mit den Kids und im Grunde genommen so ein Szenario besprechen. Achtung, Achtung, die Welt ist in Gefahr. Ein Asteroid rast auf die Erde zu und ihr seid eine Gruppe von Wissenschaftlern und habt jetzt die Aufgabe, einen Schutzschirm zu bauen für unsere Erde. Aber wie kann das funktionieren? Ihr braucht super viel Geld für diesen Schutzschirm. Woher könnt ihr dieses Geld bekommen? Und dann, ja, kommen wir natürlich schnell darauf. Eine große Gemeinschaft, woher man das Geld bekommen könnte, ist eben die EU. Ja, und dann geht es im Grunde genommen los. Die Kinder verwandeln sich. Wir sagen auch immer so, jetzt schlüpft ihr bitte in eure Kittel und sie werden zu WissenschaftlerInnen und werden dann im Grunde genommen in den Spieleraum entlassen und müssen dann zurechtfinden in diesem Raum, wie in einem wirklichen Escape Room auch. Es ist ganz viel aufgebaut. Es gibt verschiedene Stationen, die Kinder oder die Jugendlichen für sich erstmal erkunden müssen, erstmal schauen müssen, okay, was gibt's hier überhaupt alles? Wo fangen wir überhaupt an? Also es gibt auch sozusagen keinen festgemachten Startpunkt, sie wissen vorher nicht, wo sie starten sollen. Sie müssen es herausfinden.
Ja. Aber es ist ja so normalerweise bei einem Escape Room, dass du immer Aufgaben erledigen musst, erfüllen musst, richtig haben musst, um überhaupt die nächste Stufe erreichen zu können. Wie hast du das, Christian, gemacht? Wie läuft
das? Der Raum ist ausstaffiert mit Utensilien, sowohl zum Thema EU als auch zum Thema Weltraum, denn es geht ja um diesen Asteroiden, der auf der Erde zurast. Wir haben also eine große Rakete da hängen und eine Weltkugel hängt von der Decke, eine Erdkugel praktisch. Wir haben dann auf den Tischen Tabletts, die bedruckt sind mit den Formen der Länder, die in Europa sind. Und darauf stehen Figürchen in einer bestimmten Anzahl. Es gibt einen großen Tisch mit einer blauen Tischdecke mit gelben Sternen drauf. Da steht dann noch Rad drauf. Es gibt ein kleines zylindrisches Behältnis mit einer Waage drin. Draußen ist ein Gebäude drauf gedruckt. Wer es kennt, weiß, dass das Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg ist. Diese Dinge stehen alle herum. Die Spielerinnen und Spieler wissen nicht, was sie damit machen müssen. Sie müssen sich im Team, sie sind vielleicht 6 bis 12 Leute, im Team koordinieren und gemeinsam herausfinden, wo man hier jetzt ansetzen kann. Es gibt verschiedene Zugangswege, verschiedene erste Einstiegspunkte, Rätsel, die man lösen kann. Zum Beispiel eines ist offensichtlich eine Landkarte der EU als Puzzle, wo die einzelnen Länder als Figuren ausgeschnitten sind. Das ist offen und man muss es zusammenlegen und bekommt dann ein Lösungswort.
Ja,
ein Wort mit 6 Buchstaben?
Im Grunde ist es auch immer so, dass dann trotzdem die Codes, die die Kinder dann herausfinden, auch zu dem nächsten Schritt führen. Und so ein bisschen gibt es schon dieses aufeinander Aufgebaute. Also es gibt eine Reihenfolge, ne, die einzuhalten ist. Ja.
Das Ganze kostet natürlich Geld. Du hast das Ganze mitentwickelt. Und wer unterstützt euch da?
Wir konnten es entwickeln in einem 2-jährigen Prozess, weil wir eine Förderung hatten von der Europäischen Union aus dem Programm Erasmus Plus. Da gibt es Möglichkeiten, Projekte zu beantragen für internationale Kooperation. Das war ein großes Projekt, an dem andere volkshochschulähnliche Einrichtungen teilgenommen haben, aus Schweden, aus Italien, aus Ungarn, aus Großbritannien damals noch, weil die damals noch Mitglied auch der EU waren, und einige weitere Länder. Und jeder von denen hat unter unserer Anleitung so ein bisschen als Volkshochschule Hannover ein eigenes Spiel entwickelt, um die EU zugänglicher zu machen. Und unseres war dieses. Das Geld kam also in dem Fall von der EU dafür. Jetzt ist das Geld zu Ende und wir haben das Spiel aber und es wird sehr nachgefragt und wir bemühen uns eben, dass wir es irgendwie anbieten können, dass Leute es spielen können.
Genau, wo du das gerade sagst. Wenn man das jetzt gerne spielen möchte, es gibt bestimmt Leute, die jetzt am Radio sitzen und sagen, das ist eine super Sache, vielleicht auch Lehrerinnen, Lehrer, was auch immer. Wie kommt man denn da dran, Eileen?
Also es gibt immer die Möglichkeit, sich bei uns zu melden, bei der Volkshochschule Hannover, und einfach eine Anfrage zu stellen. Sowas passiert tatsächlich auch manchmal, ja, über Umwege. Und dann würden wir eben schauen, wie können wir entweder das selbst auf die Beine stellen als Pädagoginnen oder brauchen wir auch noch Honorarkräfte dazu.
Ein großer Abnehmer zurzeit, eigentlich ja seit letztem Jahr, sind Schulen in Hannover. Gymnasien im Moment, das ist aber nicht zwangsläufig so, das könnten alle Formen von Schulen sein, die uns anfragen, ob wir zu ihnen kommen können für eine ganze Woche, um mit den 10. Klassen dann, weil da das Thema EU auf dem Lehrplan steht, eine Woche lang das Spiel zu spielen. Das heißt dann, so ein typisches Gymnasium hat zum Beispiel 5 10. Klassen, die teilen sich in Gruppen auf und wir machen dann in einer Woche 15 Spieldurchgänge. 3 am Tag, das ist sehr anstrengend für uns, aber die Schüler sind alle begeistert und die Lehrer sind auch begeistert.
Das wollte ich gerade fragen. Ich weiß, dass das mal in der Sophienschule Hannover stattgefunden hat. Wie haben die Schülerinnen und Schüler denn da mitgemacht? Wie fanden die das?
Ja, die sind erstmal sehr froh, dass sie mal was anderes machen können, als im Klassenraum sitzen und dem Lehrer zuhören oder die üblichen Dinge tun, die man in der Schule eben macht. Dass sie aktiv und gemeinsam und auch ohne einen Lehrer etwas erkunden und erforschen können. Denn das tun sie ja in diesem Raum als Wissenschaftler, erforschen sie im Grunde die EU. Und weil da eben sehr viel Gruppendynamik drin ist und Interaktion und schnelles Hin und Her zwischen Leuten, macht es ihnen großen Spaß. Wir als Spielleiter bemühen uns immer, dass sie die Aufgabe schaffen, in der einen Stunde, die sie dafür haben, aber dass sie knapp schaffen. Jedes Team, das im Spielraum ist, braucht Hilfe, bekommt es auch von uns über akustische und Videogeräte. Wir sind nicht mit im Raum, wir sind dann draußen, weil das Team alleine auf sich gestellt sein soll und gemeinsam sich selbst und ohne Führungspersonal quasi da durchfinden soll. Aber wir steuern uns ein bisschen so, dass es sehr knapp auf diese eine Stunde hinkommt. Und dann steigt am Ende die Spannung. Es gehen noch so Alarmsignale los, Sirenen vielleicht. Wir haben einen großen Bildschirm im Raum, wo der Asteroid immer größer auf die Erde zurast. Man sieht das also. Der fängt so ganz klein als erbsengroßes Ding an und wird dann immer größer, dreht sich ein bisschen. Da ist viel Spannung dann drin. Und wenn sie es geschafft haben, am Ende die Geldkassette öffnen, wo die Schokotaler drin sind, die dann quasi den Erfolg symbolisieren, dann ist in der Regel großes Gejubel. Und das ist tatsächlich in der Schule ungewöhnlich. Ein Lehrer an der Sophienschule sagte mal, das ist ja toll, dass Schüler im Unterricht jubeln, das gibt es vielleicht mal im Sport, aber im Politikunterricht eigentlich nie.
Naja gut, das, also mehr Lob kann es eigentlich nicht geben. Wie soll es denn jetzt damit weitergehen mit dem Spiel, Christian?
Wir sind ein bisschen abhängig davon, dass wir unsere Arbeit finanzieren können für dieses Spiel. Es ist ja entwickelt worden und das ist finanziert. Jetzt, wenn wir es anbieten, machen wir es quasi so ein bisschen als Dienst an der Gesellschaft oder für die Gesellschaft. Und wir schauen, dass wir das aus laufenden Mitteln, also unsere eigene Arbeit einfach, gedeckt kriegen. Plus wir bemühen uns um zusätzliches Geld von Fördergebern, die es eben gibt. Zum Beispiel haben wir im Moment ein paar tausend Euro vom Deutschen Volkshochschulverband mit Sitz in Bonn bekommen. Das hilft uns in diesem Jahr, die Aktion zweimal an Schulen in Hannover durchzuführen.
Und ja, also vielleicht als Ergänzung dazu, wir hätten ja auch Interesse daran, das Ganze nochmal weiter zu professionalisieren. Ne? Wir haben viele Requisiten, die man im Grunde auch nochmal ganz professionell bauen lassen könnte. Da fehlt natürlich einfach auch das Geld dafür. Und ja, das wäre zum Beispiel auch ein Schritt, um das Ganze nochmal auf ein anderes Level zu heben.
Im Grunde durch ganz Niedersachsen zu touren, um allen Schulen die Möglichkeit zu geben, dieses Escape-Spiel Asteroiden-Alarm mal kennenzulernen und damit dann auch zu lernen, was die EU überhaupt bedeutet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, bei Christian Geiselmann und bei Eileen Horata. Ihr habt uns ein bisschen mal näher gebracht, was das für eine tolle Sache ist, die ihr da entwickelt habt. Vielen Dank.
Danke dir.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Pfingsten feierte das Otto-Modersohn-Museum in Fischerhude seinen 50. Geburtstag. Und wie bei seiner Gründung ist es auch heute noch ein privates Museum, das von den Nachkommen des Künstlers geführt wird und viele Besucher an den Rand des Ortes nahe der Wümme lockt. Zum Jubiläum zeigt das Museum nun auch das weniger bekannte Frühwerk des Künstlers. Maren Mommsen hat die Enkelin und Besucher in Fischerhude getroffen.
Große Fenster erlauben auch den Besuchern heute den Blick auf die Wümmewiesen, wie ihn schon vor mehr als 150 Jahren Otto Modersohn so liebte.
Also das Museum gefällt mir sehr gut. Ich finde gerade diese großen Bilder finde ich einfach überwältigend.
Gerade diese größeren Bilder mit diesen Lichteffekten, also die je weiter man weggeht auch, also sind sehr, sehr eindrucksvoll hier in diesem Museum. Und ich finde auch, es ist ganz gut gemacht. Es ist nicht zu viel. Ich hasse eigentlich riesengroße Museen, wo ich immer nach drei Sälen dann nicht mehr kann. Und das kann man aber so ganz gut alles so betrachten, dass man auch was davon hat.
Ich bin hier schon öfter gewesen, weil ich in Bremen groß geworden bin und habe diese Entstehung des Modersohn-Hauses auch erlebt. Und da habe ich heute gedacht, wir machen mal einen Ausflug von Lüneburg hierher.
Zu seinem Jubiläum präsentiert das Museum in diesem Jahr die drei Hauptphasen von Otto Modersohns Werk und startet jetzt mit dem noch in Modersohns Heimat Westfalen entstandenen, eher kleinen, aber durchaus sehenswerten Gemälden. Museumsleiterin Antje Modersohn.
Ja, die meisten von diesen kleinen Landschaftsbildern sind ja direkt in der Natur entstanden. Und die Frische der Malerei ist für mich darin ausschlaggebend. Der zupackende Stil, der einfache, schnelle Pinselstrich und eben das schnelle Erfassen einer Stimmung in der freien Natur.
Zarte Bilder mit einem eher verwaschenen Himmel, die manchmal an niederländische Landschaftsgemälde erinnern, aber manchmal auch fast impressionistisch wirken. Ganz besonders ist das bei dem Bild Graben bei Wienburg von 1887 zu sehen, sagt Rainer Nöres vom Modersohn-Museum.
Eine seiner schönsten Studien dieser Zeit. Ein Junge pflückt Blumen, im Hintergrund eine Frau, die auf einen Hof zusteuert. Kinder spielen in einer bewachsenen Gräfte, die kein Wasser mehr führt, an einem Hang, ganz in der Nähe einer Hofstelle.
Daneben überrascht eines der seltenen Gemälde von Otto Modersohn, die einen Innenraum, ein Interieur zeigen, mit einem skurrilen Hingucker, einem von der Sonne beleuchteten leeren Schweine- oder Rinderdarm, der von der Decke einer düsteren Räucherkammer hängt. Das Bild von 1888 heißt denn auch In der Räucherkammer und weist für Antje Modersohn ganz klar auf den Einfluss hin, den Rembrandt auf das Frühwerk von Otto Modersohn hatte.
Das ist so ein Motiv, was eben auch ein bisschen daran erinnert, an die alten Niederländer und an diese ganze andere Zeit der Malerei, die ihn eben sehr beschäftigt hat in dieser Zeit.
Also eine ungewöhnliche Ausstellung, die noch wenig mit dem Wopswederwerk von Otto Modersohn, mit den weiten Moorlandschaften und dem blauen Himmel darüber zu tun hat, aber trotzdem sehr sehenswert. Gezeigt wird die Jubiläumsausstellung zum 50. Geburtstag des Otto-Modersohn-Museums bis Ende Juli in Fischerhude, täglich von 10 bis 18 Uhr.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Viele Niedersachsen freuen sich wie in jedem Jahr auf das Wacken Open Air, das größte und populärste Heavy-Metal-Festival der Welt. Das Buch Wacken, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten beschäftigt sich mit den unzähligen, skurrilen Geschichten rund um Wacken und seinen Fans. Ich begrüße dazu gleich den Autor des Buches. Und dann stellen wir Ihnen noch zwei Bücher vor. 14 Tage, wenn die Corona-Pandemie zur Inspiration wird, und den Roman von Bodo Kirchhoff, seit er sein Leben mit einem Tier teilt. Einen schönen Abend. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Das Wacken Open Air, das bricht ja jedes Jahr als größtes und populärstes Heavy-Metal-Festival der Welt neue Rekorde. Die Tickets, die sind immer von wenigen Stunden zack ausverkauft. 75.000 Besucher, viele auch aus Niedersachsen, feiern dann in Wacken eine riesige Heavy-Metal-Party. Aber wie ging das eigentlich alles mal los? Unzählige, skurrile Geschichten rund um Wacken und seine Fans hat Autor Mark Halupp in seinem neuen Buch Wacken, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten aufgeschrieben. Und jetzt freue ich mich sehr, dass er bei mir zu Gast im Kulturspiegel ist. Hallo Marc.
Hallo.
Wie kommt man darauf, über Wacken ein Buch zu schreiben?
In meinem Fall wäre die Frage, wie kommt man darauf, ein zweites Buch zu schreiben? Denn ich habe 2005 tatsächlich schon mal ein Buch über Wacken geschrieben. Das war deutlich satirischer. Lief dann auch unter meinem Pseudonym Till Burgwächter. Und ja, tatsächlich war es die Idee meiner Literaturagentur, die die Anfrage bekommen hat. Hast du nicht irgendeinen Schreiber im Stall, der was über Wacken machen konnte? Ich wollte erst überhaupt nicht, weil ich schon mal was drüber geschrieben hatte. Aber dadurch, dass 2005 so lange her war, haben sich so viele neue Aspekte ergeben, dass ich das eigentlich von selbst schrieb.
Und du bist auch immer mit dabei in Wacken. Ist das immer so ein Datum, wo du sagst, da muss ich dabei sein?
In den letzten Jahren tatsächlich nicht mehr. Davor definitiv. In den Jahren 2000 bis 2013 habe ich nicht eins verpasst zum Beispiel. Aber in den letzten Jahren, man wird nicht jünger und Wacken wird immer größer gefühlt. Und deshalb, also es ist immer noch ein wichtiges Festival, ganz klar. Und man achtet immer drauf, was da passiert, wenn man selbst mal nicht vor Ort ist. Aber ganz jedes Jahr bin ich nicht mehr da.
Es gibt ja ganz viele wilde Geschichten rund um Wacken. Was sind denn so die populärsten Irrtümer über dieses Open Air?
Ach, da gibt's eine ganze Latte von, zum Beispiel, dass es immer regnet. Das ist typisch, wenn man Bilder von Wacken vor Augen hat, regnet es, der Boden ist komplett verschlammt. Ist aber leider nicht die Wahrheit, denn die anderen Jahre, in denen es nicht überflutet ist, ist es so dermaßen heiß, dass der Boden festbackt. Dazwischen gibt's leider tatsächlich nicht viel. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr gern genommener Irrtum. Oder was natürlich auch von Außenstehenden, von Menschen, die Heavy Metal jetzt tatsächlich nur durch diese Berichterstattung kennen, dass es besonders gewalttätig wäre oder so. Weil es ja, die Musik ist relativ hart, es geht auch recht wüst manchmal in den vorne, in den Moshpits, in den sogenannten Zugange. Aber tatsächlich ist Wacken eins der friedlichsten Festivals überhaupt.
Was ich immer so besonders finde, ist, dass die Heavy-Metal-Besucher, die da hinkommen, ganz eng sind mit den Dorfbewohnern von Wacken. Wie ist diese Freundschaft entstanden?
Das war tatsächlich auch nicht von Anfang an so. Ich erinnere mich an mein erstes Wacken 97. Da kippte das gerade so. Die ersten Open Airs war die Dorfbevölkerung alles andere als begeistert. Aber ja, man hat so ein Agreement getroffen. Und ich glaube, die Leute haben da vor Ort auch gemerkt, was das für ein unglaublicher Push für ihr Dorf ist. Kein Mensch hätte Wacken jemals gekannt und jetzt kommen Besucher aus Brasilien, Japan, Australien und dadurch, ja, die haben sich einfach arrangiert. Die haben gemerkt, okay, los werden wir es nicht mehr, das Ding wird zu groß, also arrangieren wir uns mit. Und die meisten machen ja auch irgendwas, während Wacken ist, ob sie jetzt im Garten Würstchen grillen und verkaufen oder die Jungs, das ist immer meine Lieblingstruppe, das sind dann so Jugendliche mit also das geht mit Go-Karts los, geht über Fahrräder bis Mofas, wenn die Leute im Dorf was einkaufen, dass die das dann quasi aufladen und den Leuten vor Safe fahren. Also verdient im Endeffekt jeder an Wacken. Und deshalb denke ich, dass der größte Teil sich damit abgefunden hat und auch Spaß dran hat. Und ein kleiner Teil, man sieht das ja auch, wenn man vor Ort ist, verrammelt die Bude und sieht zu, dass sie in Harz kommen oder sonst wohin.
Machen Urlaub. Jetzt gibt es die Leute, die wegen Heavy Metal natürlich dahin gehen. Jetzt waren aber auch De Höhner mal da. Was haben die denn mit Heavy Metal zu tun?
Überhaupt nichts. Und das ist halt so ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, würde ich mal sagen, von Wacken. Sie haben früh gewagt, auch Sachen zu machen, die der gemeine Heavy-Metal-Fan jetzt aus dem Stand nicht so gut finden sollte, würde, wie auch immer. Das geht los mit der Wacken-Feuerwehr, mit der Blaskapelle. Da kann man ja noch so einen gewissen Kultfaktor erkennen. Das hat sich halt auch über die Jahre entwickelt. Aber es war schon Roberto Blanco da. Heino ist mit Rammstein aufgetreten. De Hoener, Santiago und also es gibt nicht weniger wirkliche Heavy-Metal-Fans, die diese Kultur halt auch so ein bisschen ernster nehmen, so wie ich das tue, die das nicht so gut finden, weil es hat sich stetig entwickelt in Richtung Heavy-Metal-Disneyland. Es soll für jeden was dabei sein und dann gibt es Schwertkämpfer und dann noch eine Bühne und noch eine Bühne und das führt dann dazu, dass natürlich auch auf dem Festival natürlich nicht mehr nur Heavy-Metal-Fans vor Ort sind, sondern man erlebt dann da Junggesellenabschiede. Also Leute, die wirklich gerade mal in der Lage sind, AC/DC zu buchstabieren und dann aber sonst nichts mit der Musik zu tun haben, toben dann darum, muss man mögen.
Für wen ist dein Buch etwas? Ist das jetzt für den Heavy-Metal-Fan, der immer in Wacken ist, oder ist das auch für jemanden was, der eigentlich mit Heavy-Metal überhaupt nichts am Hut hat?
Ich würde sagen für beide, weil der Heavy-Metal-Fan wird sich in einigen Texten wiedererkennen. Ich liste ja nicht nur stumpf irgendwelche Fakten auf, auch, aber nicht nur, sondern es gibt ja auch einige humorige Anekdoten und so weiter, was alles so passiert ist auf diesem Festival im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja sagen. Das erste fand 1990 statt. Und Leute, die überhaupt nichts mit Heavy Metal zu tun haben, können mal vorsichtig reinschnuppern, wie das so aussehen könnte. Es ist ja auch dieser Gegensatz. Das ist ja das, was Wacken wirklich geschafft hat, dass man auf der einen Seite Black Metal Bands auf der Bühne hat und die da allerlei interessante Geschichten, es ist noch nicht 20 Uhr, deshalb halte ich mich da zurück, veranstalten. Und auf der anderen Seite gibt es eine Ausstellung in einem Museum über Wacken. Selbst Borowski, der Tatortkommissar, stolperte kürzlich über den Acker. Das ist schon ein Ding, was, glaube ich, nur Wacken geschafft hat. Also mit dem einen Bein noch in der Szene zu stehen und mit dem anderen im kompletten Mainstream und das irgendwie so zusammenzuführen.
Aber ist das nicht auch gut so, dass man eben versucht, auch noch Leute mit reinzuziehen, die eigentlich gar nichts mit Heavy Metal am Hut haben?
Grundsätzlich ja, grundsätzlich immer. Aber ob man dafür Heino benutzen muss, der, den meine Großeltern, sie mögen selig sein, vor 20 Jahren schon für altbacken hielten, meine Großeltern, weiß ich nicht. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch zum Beispiel dann diese Comedy-Stage, dass da Bülent Ceylan, der ja bekennender Heavy-Metal-Fan ist, dass der auftritt, erkenne ich an. Otto war auch da, ist schon grenzwertiger, aber komm, nehmen wir noch mit. Aber wie gesagt, irgendwann ist auch mal gut. Also ich stelle in dem Buch auch die Frage, wo soll es hinführen? Haben wir dann irgendwann nur noch Stefanie Hertel und Herrn Mross auf der Bühne und ich weiß nicht. Ich hoffe, dass die Macher sich dessen bewusst sind, dass sie da ganz schön an der Kante laufen, sage ich mal.
Also dein Wunsch zum Schluss?
Mehr Heavy Metal.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier gewesen bist. Und wenn Sie auch Lust haben, mal reinzuschnuppern, das Buch Wacken, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten von Marc Halupzok ist im Klartext Verlag erschienen, kostet 16,95 €. Und wie sieht's aus dieses Jahr, Wacken?
Ist noch nicht raus. Mal sehen, ist noch offen.
Danke, dass du da warst.
Danke.
Einen schönen Abend für Sie. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. 36 der bekanntesten US-amerikanischen Autoren und Autorinnen haben zusammen das Buch 14 Tage über den Corona-Lockdown geschrieben. 14 Tage, wenn die Corona-Pandemie zur Inspiration wird. Peter Helling hat es gelesen.
Aus den Satzfetzen, die zu uns heraufdrangen, war zu ahnen, dass die Partnerin des Mannes am Telefon in einem der Häuser ganz in der Nähe gerade an Corona starb. Oder schon gestorben war und er nach draußen gestürzt war, um den Rettungsdienst zu rufen. Nicht lange und eine Sirene jaulte die Bowery entlang und er starb fast direkt.
14 Tage im April 2020. Es ist der erste Corona-Lockdown in New York. Die Stadt, die niemals schläft, ist in Schockstarre. Die Straßen sind leergefegt. Nur Krankenwagen rasen durch die Innenstadt. Menschen ersticken. Leichen liegen in Kühlcontainern. Und auf dem Dach eines heruntergekommenen Wohnhauses sitzen sie, die Mieter. Jeden Abend das gleiche Ritual. Schlagen auf Töpfe, applaudieren den Rettungskräften. Und wenn die Glocken der nahen St. Patrick's Old Cathedral 8 Uhr schlagen, gehen sie alle, natürlich mit Corona-Abstand, zurück in ihre Apartments. Jessie, die neue Hausmeisterin, hat dieses Ritual losgetreten.
Ich bin Hausmeisterin eines Mietshauses an der Rivington Street in der Lower East Side von New York City. Fünfstöckig, ohne Aufzug. Hört auf den absurden Namen The Fernsby Arms.
Eines Abends beschloss sie, aufs Dach zu klettern, auf einer mäusezerfressenen Chaiselongue mit Alkohol in der Thermosflasche den Sonnenuntergang zu betrachten.
Ich war sprachlos, das Dach war das reinste Paradies, trotz der Spinnen, der Taubenscheiße und der losen Fetzen Teerpappe. Es war riesig und man hatte eine traumhafte Aussicht.
Flugzeuge heben nicht mehr ab. Die Luft ist klar. Die Reichen sind in ihre Landhäuser in den Hamptons getürmt. Es ist ein kollektiver Gedächtnisstrom, der beim Lesen in Gang kommt. Nach und nach trauen sich die anderen Mieter und Mieterinnen herauf. Jessie gibt ihnen heimlich Spitznamen. Vinegar, Eurovision, die Herren der Ringe. Skurrile, einsame Originale, Philosophen und Rinnstein-Poeten, eine Comiczeichnerin. Und sie beginnen, sich Geschichten zu erzählen, die Skyline im Blick.
Was wir hier veranstalten, ist das Decamerone. Wie wir hier oben sitzen, weil wir vor der Seuche fliehen und einander Geschichten erzählen, das ist doch eine ganz deutliche Analogie.
Spontan rücken sie damit heraus, gelogen oder nicht. Sie erzählen sich von chinesischen Flüchen, verschwundenen Frauen im Fenster, fragen sich, ob der Stand-up-Comedian, der plötzlich auf dem Dach steht, ein Gespenst ist. Und sitzt da im Halbschatten nicht eine menschengewordene Spinne? Merkwürdigkeiten, Unheimliches. Diese New Yorker Dachpoesie, geschrieben von 36 der wichtigsten Autorinnen und Autoren Nordamerikas, hat eine enorme poetische Kraft. Vor dem Panorama von Big Apple blättert sich der Roman auf mit Fingerübungen, Notizen, kleinen Märchen und Anekdoten vom Sterben. Leicht, witzig, manches klingt nach Edgar Allan Poe.
Die Stadt schien mit der Nacht verschmolzen zu sein, als Rambos seine Geschichte beendet hatte. Die Sirenen schwiegen, seine Stimme wurde rau. Wissen Sie, was noch schrecklicher ist als der Tod? Er schwieg kurz. Das Vergessenwerden.
Die eine oder andere Geschichte verheddert sich, ist ohne Fluss. Manche, wie die vom Schwimmer durch den Mississippi, der fast seinen Arm nach dem Biss eines urzeitlichen Fisches verliert, sind doppelbödig und plastisch. Es ist, als hingen diese 36 Episoden am selben schwankenden Faden. Wer was geschrieben hat, ist gar nicht wichtig. Man erfährt es erst im Anhang. Und die Pointe des Ganzen geht ins Mark. Corona ist hier keine nostalgische Erinnerung, sondern Anlass, um von der Vielfalt menschlichen Daseins zu erzählen. Damit reicht der Roman weit über den Tag hinaus. Die Pandemie wird transzendiert, wird zur Inspiration.
Wenn Sie Lust haben, das Buch zu lesen, 14 Tage von Margaret Atwood und Douglas Preston, es ist im DTV-Verlag erschienen und kostet 25 Euro. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Bodo Kirchhoff, der Buchpreisträger von 2016, von Infanta 1990 über Sandmann und Palando bis zur Liebe, in groben Zügen markieren Bestseller über die Liebe, die Karriere des mittlerweile 75-Jährigen. So auch sein Buch, seit er sein Leben mit einem Tier teilt. Jürgen Deppe hat es gelesen und mit Bodo Kirchhoff darüber gesprochen.
Es ist angerichtet. Der neue Kirchhoff ist servierfertig. Die bewährten Zutaten. Als Handlungsort der Gardasee, wo Kirchhoff selbst ein Haus besitzt und er auch zuvor schon einige Romane hat spielen lassen.
Ich kenne diese Landschaft eigentlich sehr, sehr gut, ja. Und deswegen schreibe ich über sie. Aber das ist nicht das Entscheidende, ja. Sondern entscheidend ist, dass die Empfindungen, von denen man erzählt, dass man die kennt.
Die Empfindungen, die Kirchhoff kennt, sind die seiner Hauptfigur L.A. Schongauer. Kirchhoff, sehr ähnlich, Künstler wie Kirchhoff, ebenfalls Hundeliebhaber, ebenfalls 75, zumindest fast.
Ich setze mich sehr stark mit der Gegenwart meines Alters immer auseinander oder mit der Gegenwart des Alters der Menschen, die mir nahestehen. Ja. Und bei Schongauer ist es fast identisch, ja. Und das ist einfach das, was mir am allernächsten ist, wo ich, glaube ich, auch am meisten drüber weiß. Man soll überhaupt nur über Dinge schreiben, über die man etwas weiß.
Bliebe noch die Handlung und die ist wieder typisch Kirchhoffsch. Eine junge Reisebloggerin, Frieda, 24, strandet mit ihrem Wohnmobil in der Einfahrt des alten Mannes L.A. Schongauer. der nach dem nie endgültig entschlüsselten Unfalltod seiner Frau mit seiner Hündin Ascha zurückgezogen dort am Hang am Gardasee lebt. Frieda bleibt und tags darauf kommt Almut dazu, 45, Journalistin aus Deutschland, die Schongauer, den fast vergessenen Kleindarsteller in Hollywood, dem Vergessen entreißen will. Alle drei, so unterschiedlich sich ihre Lebenssituationen auch darstellen, sind Suchende. Nach Sinn, nach Glück, nach Liebe. Nur Ascha, Schongauers Hündin, scheint bedingungslos glücklich und zufrieden. Ohne Wissen um die Zeit, wie Schongauer glaubt, er wünschte sich, an ihrer Stelle auf die Welt gekommen zu sein. Stattdessen sieht sich Schongauer mit den bohrenden Fragen der natürlich attraktiven Journalistin nach seinem Leben konfrontiert, seinem Leben im Ganzen, den nachvollziehbaren Stationen, aber auch den Hoffnungen und Wünschen, den Verfehlungen und Niederlagen. Fast immer geht es um Frauen.
Es ist ganz dicht an meinen eigenen Empfindungen. Ja, die Fehler, die Schongauer in seinem Leben gemacht hat, habe ich in anderer Weise auch gemacht. Und ich glaube, ich habe in vielen Dingen einen ähnlichen Schmerz und eine ähnliche Scham vor allem empfunden. Und davon erzähle ich, ja.
Und das gelingt Kirchhoff immer wieder. Was bei anderen schnell peinlich klingt oder hölzern, das Nachdenken über das große Ganze, das Sinnieren über Sexualität und Erotik, das ist bei Kirchhoff bravourös zu Geschichten gewunden und hochpoetisch erzählt. Ein neuer Kirchhoff, ein neuer großer Wurf.
Und haben Sie Lust bekommen, mal reinzuschauen, seit er sein Leben mit einem Tier teilt? Der Roman von Bodo Kirchhoff ist im DTV-Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen. Das war's auch schon wieder an diesem Dienstagabend. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn Sie dann wieder dabei sind. Jetzt aber erstmal Traumhaftes für Sie hier bei NDR 1 Niedersachsen. Einen ganz schönen Abend. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.